Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Miasmen-Serie. Es freut mich sehr, dass der Stefan Kressibucher wieder Zeit gefunden hat. Wir hatten ihn, glaube ich, also einmal sicher schon im Podcast dabei und er war auch bei meinem Online-Kongress mit dabei. Also vielleicht die einen oder anderen haben ihn schon ein paar Mal gehört. Und es freut mich sehr, dass er wieder Zeit gefunden hat, in der Miasmen-Serie auch nochmal zu sprechen, weil wir haben ja so einen erfahrenen Praxisleiter, dass ich immer gern auf die SAI zurückgreife mit so viel Know-how. Und Petra hat ja schon gesprochen. Und vielen Dank, Stefan, dass du Zeit gefunden hast und dabei bist heute.
Ja, danke dir, Marvin. Ich bin gerne immer wieder dabei, weil ich finde das eine coole Möglichkeit, gute Möglichkeit, dass wir da ja auch die Homöopathie wieder ein bisschen weiter verbreiten können oder spannende Themen immer wieder herauspicken können, weil es ist ja so ein großes Gebiet. Und wenn die Miasmen dem oder wieder miteinander gesprochen haben, ist ja auch ein Riesengebiet. Weil wenn ich schaue in der Schule mit unseren Studenten, wie lange wir am Thema Miasmen arbeiten, und es kommt immer wieder etwas Spannendes dazu.
Und es ist tatsächlich so im Podcast, also die Folgen von Frau Jus sind sowieso die bestgehörtesten insgesamt, sowieso. Aber unsere Miasmen-Folge von For Use ist die zweitmeistgehörteste Folge im ganzen Podcast.
Ja,
Also
super,
weit über
das freut mich.
1000, nur auf YouTube 1000 Sachen, die gehört worden sind. Das heißt, es war auch immer wieder, wann machen wir wieder Miasmen, wann sprechen wir wieder über Miasmen. Deshalb habe ich gesagt, komm, machen wir wieder. Und deshalb denke ich, es interessiert die Leute auch wirklich. Also das ist etwas, wo wir wirklich auch die Nachfrage bedienen heute. So, deshalb
Ja.
die Frage, wir stellen dich nicht vor, das ist, mache ich ja so, wenn die Leute schon mal im Podcast waren, hört euch sehr gern die erste Folge an von Stefan. Wir haben lang gesprochen über seinen Werdegang und Verbindung mit Dr. Hughes und Praxisleitung und so weiter. Das machen wir heute alles nicht. So, ich steige direkt ein mit der Frage, was fasziniert dich, begeistert dich an den Miasmen?
Die Miasmen, ich finde es ein spezielles Thema, weil es lehrt uns Dinge über uns selber, wie wir reagieren, weshalb ich als Mensch so reagiere. Das haben wir vielleicht auch schon bei Peter ein bisschen studiert, gehört. Und aber der andere Teil ist auch, viele Leute kommen wieder zu mir in die Praxis und sagen, ja, aber wieso hat meine Familie immer wieder Probleme mit dem Rücken? Oder wieso habe ich als Kind Ohrenweh gehabt? Und meine Kinder leiden wieder unter dem gleichen Problem. Es kommt immer wieder. Und diese Dinge, das hat ja schon Hahnemann studiert. Man hat ja gesehen, wie super die Homöopathie wirkt bei akuten Beschwerden und wie schnell das die Wirkung kommt, wenn das richtige Mittel verschrieben wird. Aber was er auch gesehen hat, dass bei gewissen Menschen, gewissen Familien immer wieder zurückfällt. Es kommt immer wieder dieselbe Schwierigkeit oder eine ähnliche Schwierigkeit. Jeden Herbst kommt diese blöde Sinusitis, diese Beschwerden mit den Nasennebenhöhlen, kommt regelmäßig wie ein Uhrwerk. Hallo, da bin ich wieder, es ist wieder Herbst, es geht wieder los für die nächsten paar Monate. Obwohl dieser Mensch sich vielleicht wunderbar ernährt hat, gute Ernährung gemacht hat, auf alles geschaut hat und trotzdem kommt dieses Herbstgeschenk jedes Jahr wieder. Und das finde ich so auch unter anderem spannend auch an den Miasmen, dass wir das besser verstehen können, warum das kommt. Und dann können wir es auch viel besser behandeln.
Ja, es gibt einfach wieder eine andere Möglichkeit, den Fall in seiner Tiefe zu verstehen, ne? Über die Anamnese hinaus.
Ja, wir erfahren vieles. Eben, wenn ich meine eigene Krankengeschichte studiere, wenn wir das von bei den Patienten machen, es ist ja nicht die Neugier, dass wir alles herausfinden wollen, sondern dass wir den Menschen besser helfen können. Und da helfen uns die Miasmen sehr stark. Auch wenn wir ein Mittel gegeben haben, Oder warum reagiert eine Person über die Haut? Ein anderer reagiert wieder, indem dass die Nase wieder anfängt zu laufen, gelb, grün, verschleimt. Und dann können wir mit den Miasmen schauen. Es ist ein Hilfsmittel für uns Homöopathen, dass wir nicht einfach wieder eine Reaktion behandeln, sondern verstehen, warum es für diesen Menschen nötig ist, dass diese Reaktion so kommt. Die Behandlung wird viel, ja, schneller, effektiver, wenn wir die Miasmen dazu nehmen können.
Und wenn du das so ansprichst, wird mir nochmal bewusst, ne, das erklärt auch, warum wir manchmal nicht behandeln.
Oder warum reicht dann einfach ein Tee oder ein Hausmittel? Oder wir lassen diesen, ja, Ausfluss aus der Nase, dieses schleimige Zeug einfach mal laufen. Und natürlich fragen wir immer, wie geht's dem Menschen? Wie geht's Ihnen? Und oft hören wir, ja, es ist komisch. Das Ding läuft und stört mich, aber mein Kopf ist viel klarer. Ich kann trotzdem gut atmen, was ich sonst den letzten Herbst nicht konnte. Die Lunge ist frei, obwohl das läuft. Ich brauche einen Haufen Taschentücher, ganze Packung, aber mir geht es besser. Und wenn wir das verstehen, denke als Therapeut, aber auch als Patient, dann ist es viel einfacher. Ich sage nicht immer, dass diese Miasmen angenehm sind für uns Menschen. Manchmal nerven sie gewaltig. Aber trotzdem, wir haben diesen Rucksack. Wir haben ihn bekommen. Und wir müssen das Bestmögliche daraus machen. Und die Homöopathie hilft uns dabei.
Ja. Willst du noch ein bisschen vielleicht Einblick geben darin, wie wir, dass wir das ja in Anamnese erfragen, zum Beispiel, wenn die Leute sagen, ja, okay, warum muss ich da die ganze Familienanamnese noch fragen und meine ganze Familie, es geht denen doch gar nichts an und so weiter, ne? Warum das auch wichtig ist?
Oder es ist wichtig, damit wir verstehen, warum Menschen mit diesen aktuellen Schwierigkeiten, die sie haben, wenn sie zu uns kommen oder zu mir kommen, zum Verstehen, warum ist das so? Oder wir haben zum Teil, nehmen wir das Beispiel, Patient, den ich gehabt habe diese Woche, kam zu mir, massiven Rückenschmerzen. Was ist passiert? Weiß nicht, nichts.
Ja, wie immer.
Und wenn dann im Gespräch sieht man, okay, wie Sie alle wissen, Moment, Weltsituation ist nicht sehr stabil, was Börsen und Ähnliches angeht, hat vor 2, 3 Wochen viel Geld verloren in Aktien. Und dann schlägt es ihm wieder auf seinen Schwachpunkt. Warum schlägt es ihm auf den Rücken? Mein Geldverlust muss nicht unbedingt Rückenschmerzen geben. Und dann, wenn wir aber schauen, dann habe ich gefragt, ja, wie ist das bei Ihnen in der Familie? Wie viele haben Probleme mit Gelenken oder Rücken? Und dann haben wir es miteinander angeschaut. Sein Vater hatte diese Probleme. Großmutter hatte diese Probleme und seine beiden Brüder haben es auch. Und das heißt, wenn wir diesem Menschen jetzt das Mittel geben, wir können ihn akut behandeln, wir können ihm sehr schnell helfen, dass diese Rückenschmerzen weg sind. Das funktioniert auch gut. Aber diese Wurzel, diese tiefliegende Schwierigkeit, die ist in der Familie drin. Das heißt, unter Umständen, wenn wieder etwas passiert, ob es jetzt emotional ist oder Geldverlust oder sonst irgendetwas, dass es wieder auf diesen Punkt schlägt. Und da brauchen wir dann diese konstitutionelle Behandlung. Das heißt, wir wählen da das Mittel, das für ihn als Mensch passt mit seinen Beschwerden, aber auch seine Geschichte. Weil dort ist die Wurzel. Und das kennen wir alle, wenn wir einen wunderschönen Baum haben und jedes Jahr sind die Äpfel faul. Es nutzt nichts, wenn wir nur die Äpfel wegnehmen und hoffen, dass nächstes Jahr die Äpfel besser sind. Vielleicht müssen wir mal schauen, ja, braucht dieser Baum Dünger? Braucht er ein bisschen Pflege? Oder müssen wir die störenden Elemente um den Baum herum wegnehmen? Es sind viele Sachen. Und die Miasmen, diese Wurzelbehandlung, wie Dr. Hughes, mein Lehrer, immer so schön gesagt hat, die Wurzelbehandlung ist nötig, dass der Mensch bei kommenden Schwierigkeiten nicht mehr immer in die gleiche Schwierigkeit kommt oder in den gleichen Rhythmus hineingeht. Und dafür helfen uns die Miasmen. Das Verständnis dazu, eben auch zu wissen, was ist geschehen bei den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Was war dort los? Hatten sie eine Thebe in der Geschichte? Meine viele waren im Krieg, haben vielleicht Hunger gelitten, Schrecken erlebt, Schock gehabt und so weiter. Und das hinterlässt Spuren bei den nächsten Generationen. Es geht nicht um Schuld. Die waren krank, jetzt bin ich schuld. Oder jetzt die waren schuld, jetzt bin ich krank. Ich gebe die Schuld wieder zurück. Nein, es geht nur zum Verständnis, was ist der Boden von uns? Was ist die Wurzel? Und dann können wir damit arbeiten. Sonst behandeln wir akut auch gut. Aber ich denke immer, es ist besser, wenn wir miasmatisch behandeln, dann nehmen wir diese tiefliegende Schwäche, wir behandeln sie, dass sie nicht mehr so stark ist, dass sie schwächer wird und es dem Menschen insgesamt besser geht.
Das heißt,
Langfristig besser
ja,
geht.
genau. Wenn ich das so richtig zusammenfasse, haben wir eigentlich durch die Miasmen die Möglichkeit, den Fall auf eine Art zu verstehen in der Tiefe, ne? Den uns von Situation zu Situation nicht ablenkt, sondern wo wir das große Ganze eigentlich dadurch sehen können, bis hin zur eigenen Blutsverwandtschaft und dadurch eine Nachhaltigkeit herstellen, richtig?
Ja,
Ja, schön zusammengefasst.
das
Danke.
ist gut, ja, weil das, denke, das hilft den Menschen langfristig viel weiter.
Kannst du uns so einen kleinen Einstieg geben in all die Miasmen? So, was du so das Zentrale findest, wenn wir jetzt sagen, okay, welches Miasma hätte ich denn jetzt zum Beispiel? Dann können wir nämlich hinterher noch den Weg machen, dass wir ein bisschen aufzeigen, wenn ich mich in dem verstehe, kann ich ja eben auch selber schon was machen. Vielleicht können wir da einen kleinen Grundstein legen, hast du Lust?
Mache ich gerne.
Ja.
Okay, wir haben ja vier, eigentlich vier Hauptmiasmen. Haben Sie auch kennengelernt bei Petra, denke ich. Und einen Teil, den wir alle haben, das ist die Psora. Wir sammeln gerne, wir haben gern mehr. Wir haben auch Angst, es zu verlieren. Je größer das Haus, desto mehr Einbruchssicherungen braucht es. Je kleiner das Haus, desto weniger. So, ich habe ja nichts drin, was soll mir gestohlen werden? Natürlich ist viel haben oft auch angenehm, aber es macht auch Ängste. Die Psora, auch bei Kindern, oder? Vieles ist funktionell. Erkrankung kommt, schnell Hochfieber. Nach einem Tag, 2 Tagen ist es wieder weg. Kind ist fidel, springt herum, braucht eigentlich nicht viel. Das ist so die einfachste Form zum Behandeln. Und der andere Teil, den ich weit verbreitet finde in unserer Gesellschaft, ist die Psychose. Das heißt, ist alles, was Stau macht. Ich gebe meinen Studenten manchmal das Beispiel, wenn wir Miasmen anschauen. Denken Sie an unseren schönen Gotthardtunnel rund um die Feiertage oder jetzt auch sehr aktuell Ferienreisezeit. Ich höre dann am Morgen schon, wenn ich in Nachrichten höre, vor dem Gotthard 4 Kilometer Stau, mindestens 40 Minuten Wartezeit. Je länger der Tag geht, desto mehr Kilometer sammeln sich an und es geht immer langsamer vorwärts. Und das ist das, was ich oft beobachte in unserer Gesellschaft. Viele Erkrankungen, die bewegen sich langsam. Sie entwickeln sich langsam. Es gibt immer mehr Stau im Körper. Gewicht nimmt zu und plötzlich ist der Blutdruck gestiegen. Oder wenn wir Kinder anschauen, Kinder kommen zur Welt und die Nase ist von Anfang an zu. Stell dir vor, ein 2 Tage altes Baby und hat die Nase schon zu.
Nase schon voll.
Schon voll. Hoffe nicht vom Leben, aber ist schon zu. Und dann schaue ich mir das Baby an und manchmal sehe ich, ich kann es selber nicht so gut, sondern hier, so diese Stirnrunzeln. Eine Woche altes Baby und sieht schon ernst aus wie ein alter Mann. Ein kleines Baby müsste doch irgendwo süß sein, strahlen, aber schon Ausdruck vom alten Mann. Und dann wissen wir, okay, das ist nicht mehr die Psora. Da ist irgendetwas Psychotisches dran. Da ist schon Stau. Und dann geht eigentlich unsere Arbeit los. Dann fragen wir schon wieder, was ist passiert in der Schwangerschaft? Ist irgendetwas los gewesen? Hat die Mama irgendetwas erlebt? Hat die Familie irgendetwas erlebt? Oder was haben die Eltern für Erkrankungen erlebt? Und vielleicht hören wir da auch schon. Ja, wenn ich mich so recht erinnere, ich hatte das auch. Haben Sie es heute noch? Ja, regelmäßig. Es kommt immer wieder. Da haben wir die Psychose. Also wir schauen das Kind an oder den Patienten, der kommt, und dann fängt unsere Überlegung an. Wir kombinieren, was ist los, warum? Warum hat ein Baby 2, 3 Tage alt schon die Nase voll? Sollte eigentlich nicht sein. Und die Antwort, ja, das ist halt so, das finde ich manchmal ein bisschen traurig, weil das muss nicht so sein. Das kann man lösen. Ja, das ist so Einstieg, den wir haben in der Praxis, oder? Wenn ich sehe, zum Beispiel im Wartezimmer, da waren ja auch viele Kinder, nicht nur Kinder mit Trisomie, auch andere, und das Kind rennt schon im Wartezimmer umher. 10 Minuten im Wartezimmer und das ganze Wartezimmer ist schon alles irgendwo verteilt. Wissen wir, es ist kein unruhiges Kind. Und dann schauen wir die Eltern an. Manchmal kommen ja beide mit und beide Eltern sind Figur wie ein Bambus. Dann könnte hier schon der Einstieg sein für das tuberkulare Miasma. Unruhe, immer in Bewegung. Fragt man Papa, wie viele Stellen haben Sie schon gehabt? Ja, wissen Sie, es wird mir schnell langweilig. Ich muss alle 1, 2 Jahre muss ich die Stelle wieder wechseln, weil sonst kenne ich alles. Das wird mir langweilig. Ich muss wieder weg. Und Hobbys? Ja, rennen, rennen, bewegen, machen, reisen. Wie lange können Sie am Strand liegen, wenn Sie im Reisen sind? Halber Tag höchstens. Dann muss ich wieder Tennis spielen, irgendetwas machen. Ja, dann ist ja okay. Tuberkularer Typ. Ja, und Mama daneben, rundlich, verdreht die Augen. Er findet nirgendwo Ruhe. Der Kleine ist genauso wie der Papa. Immer Bewegung, immer aktiv, ruhelos. Und jetzt kommt er dann in die Schule und er kann keine 5 Minuten stillsitzen. Ist doch schön, wenn wir die Miasmen ein bisschen kennen, dann können wir schauen, wo ist es? Oder? Und der Papa nimmt ja die Unruhe und Mama die nicht gerne Bewegung hat. Stiller Typ, scheuer Typ. Von dem her nimmt er seinen Teil. Und das gibt dann die Mischung, die wir dann schauen, welches Mittel passt zu dieser Mischung. Weil Unruhe gibt es viele Mittel. Da können wir unser Repertorium aufmachen und da haben wir eine große Auswahl. Und wir wollen ja immer das, was passt. Und so, ja, begegnen uns die Miasmen immer wieder. Ich sehe es auch, wenn ich im Alltag spazieren gehe oder an der Bushaltestelle warte, ein bisschen Menschen beobachte. Siehst du, die Miasmen sind überall. Wenn wir sie sehen, dann können wir sie anwenden. Und natürlich kommt dann das Wissen von den Krankheiten dazu. Welche Krankheiten gehören zu diesem Miasma, welche gehören zu der Psora, welches gehört zu der Psychose, ja, mit dem Stau vor dem Gotthard. Und wir schauen, viele haben Krampfadern, können ihr Gewicht nicht reduzieren. Da können wir sicher mit der psychotischen Behandlung helfen. Oder sehen wir auch bei Kindern, sie sind sehr scheu, still, zurückhaltend. Man fragt, wie gerne gehen sie zur Großmama? Dann kommen schon große Augen. Er war noch nie auswärts, ist vierjährig. Auswärts schlafen, ja, wir haben es schon oft versucht. Aber am Abend kommt das Telefon, der Anruf kommt ihn und holt ihn. Er kann nicht hier bleiben. Wir können sagen, ja, ist das ein nur mental oder ist es eine Veranlagung? Und da sind die Miasmen, sie helfen uns. Es ist spannend, immer wieder. Und ich lerne nie aus. So viele Jahre, wie ich jetzt schon mit den Miasmen arbeite. Es gibt immer noch viel zu entdecken und zu verstehen.
Ja, ich finde es auch schön, weil diese, also einerseits die zwei Sachen, die ich jetzt fand, die man gut gehört hat, einerseits man versteht, das sind wirklich Persönlichkeiten, ne? Diese Miasma ist kein Konzept, was irgendwo abstrakt irgendwelche eben Krankheitsnamen, ne, so wie Parkinson, ne, wo man dann denkt, okay, was soll das für eine Krankheit sein? Dann muss man sich erstmal beschäftigen, sondern man merkt, das ist sehr menschlich, sehr lebensnah, sehr praktisch und irgendwie auch dann leicht anwendbar. Also ich finde auch immer, die Miasmen-Vorträge haben was sehr Humoristisches, finde ich sehr lustig immer, wenn man das so hört, weil man sich irgendwie dann auch irgendwie selber wieder sieht oder findet oder ertappt fühlt, je nachdem, ne? Ich glaube, das ist das, was die Leute auch reizt, das dann zu hören. Und das andere ist, dass es uns aber nicht sozusagen die Verschreibung vorgibt. Also es das heißt nicht, weil jemand jetzt psorisch auf den ersten Blick ist, dass er dann auch immer dasselbe Mittel bekäme oder immer dieselbe Therapie daraufhin kommt, sondern das hast du gut erklärt, ne, dass wir nachher natürlich auch dann individuell trotzdem weiterarbeiten, einfach mit diesem, ich nenne es jetzt mal Meta-Wissen, ne, über das.
Ja, es ist so, das, was wir auch mit den im Unterricht immer wieder diskutieren. Oder dann heißt es, ja, diese Erkrankung ist doch dieses Miasma. Sagen wir immer, ja, wir müssen immer schauen, wie schnell ist es gewachsen? Wie schnell gibt es Symptome? Wie oft kommt es? Wie oft kommt die Erkältung? Nicht jede Erkältung ist psychotisch. Es gibt viele, die sind psorisch. Kälte gehabt, gefroren, durchnässt. Am nächsten Tag läuft die Nase. Da können wir schauen. Okay, hat er das schon mehrfach gehabt? Nein, ist das erste Mal. Was ist passiert? Ja, ich war einer Party, am Festival, Open Air. 3 Tage hintereinander. Kein Schlaf erwischt, ist normal. Und dann letzten Tag noch oder letzten Abend im Konzert gefroren, vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol gehabt und nächsten Tag erkältet. Wisst, meistens eine psorische Geschichte. Braucht es Behandlung, ein homöopathisches Mittel? Meistens nicht. Guter Schlaf reicht. Nachschlafen, erholen ein, zwei Tage und es ist vorbei. Und wenn wir das, je nachdem, falsch behandeln, dann geht es tiefer. Dann hat ein Patient, der Mensch vielleicht später Asthma. Es ist weg von diesem oberen Teil, es ist tiefer gegangen. Und da können wir stehen, da schauen wir dann wieder, welches Miasma liegt im Hintergrund. Was ist die Familiengeschichte? Weil sonst behandeln wir nachher wieder nur diesen Punkt und den Rest vom Mensch vergessen wir. Und darum ist es wichtig, oder, dass wir diese Sachen auch miteinander diskutieren. Weil das hat uns Hahnemann gelehrt, das hat uns vorher keiner gesagt.
Ja. Sehr gut. Du hast ja uns beim letzten Mal ein bisschen erzählt von eurem Projekt, von dieser Trisomie 21 Kinder, und ich denke, das sind ja auch oft Sachen, wo man das wiederfindet. Also die Miasmen einerseits sind ja überall, das betrifft ja jetzt nicht nur diese Kinder, aber ich glaube, dass dort die Art besonders interessant ist. Wir haben das besprochen mit dem Claudio Rupp, der gesagt hat, es ist auch eine sehr große Hilfe, die Miasmen, dass wir sie haben, wenn wir mal wenig Symptome haben oder keine Symptome oder kein klares Bild, hilft es uns auch eigentlich mit der Miasmatik so einen Fall zu starten, zu eröffnen, allgemeine Sachen zu haben, wenn der Patient sich vielleicht auch nicht kennt oder ein komplexes Problem hat und so. Du hast ja da sehr viel Erfahrung wahrscheinlich sammeln können. Kannst du uns da ein kleines Update geben, wie es da so läuft?
Okay. Also es ist ja das, was wir gesehen haben jetzt auch, sind da schon wieder ein paar Jahre vergangen, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass wir die Miasmen mit einbeziehen. Gerade bei Kindern eben auch mit Trisomie, weil sie haben ja gewisse angeborene Schwierigkeiten. Und darum habe ich auch das Thema Psychose ein bisschen genommen. Es gibt viele Verengungen im Nasen-, Nebenbereich, Ohrbereich und so weiter. Und wenn wir diese Dinge nur akut verstehen, oder schon wieder ein Schnupfen, wir behandeln es akut, egal welche Art es, ob es jetzt nur schulmedizinisch oder nur homöopathisch akut nehmen oder pflanzliche Mittel, einfach immer akut, dann kommt diese tiefliegende Schwäche, die geht nicht weg. Und das heißt, Problem ist meistens bei diesen Kindern, die Medikamente braucht es immer länger oder immer stärker und die Phasen, wo es ihnen gut geht, die werden immer kürzer. Und darum ist es wichtig, dass wir dann einfach irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo wir die miasmatische Betrachtung hineinnehmen. Ideal ist es schon am Anfang an, weil dann verstehen wir viel besser, wir können viel schneller die Medizin, die Arznei geben, die dem Menschen langfristig hilft. Manchmal müssen wir zuerst akut behandeln, es geht nicht anders. Aber nachher sollte man nicht zu lange warten, und das habe ich gesehen, jetzt auch wieder in den Jahren weiterhin, dass man nicht zu lange wartet mit akut. Manchmal sagen wir bei der Homöopathie, okay, es geht Ihnen besser, warten Sie. Und bei diesen Kindern auch mit Trisomie oder anderen angeborenen Beeinträchtigungen ist es oft wirksamer, dass wir schneller das passende Mittel geben. Immer noch, dass wir genug warten und beobachten, aber wenn wir sehen, verstehen, seit Geburt kommt das immer wieder. Oder, ja, wie besprochen vorher, ist schon in der Familie drin, dann müssen wir miasmatisch behandeln. Und schwierig wird es dann, wenn der Mensch uns keine Symptome geben kann. Oder vielleicht das Kind adoptiert ist. Wir wissen nichts, was mit den Eltern geschehen ist, was Vorfahren waren. Wir wissen nur von dem Stand, wo die Adoption stattgefunden hat. Und dann müssen wir schauen. Und dann kommt der Teil wieder von unserer Beobachtung, dass wir beobachten, wie ist die Kopfform? Sind die Ohren ein bisschen schief angesetzt oder wie sieht die Nase aus? Das sind dann wichtige Punkte, oder die wir miasmatisch auch wieder betrachten können. Oder eben, wie verhält er sich? Will er lernen? Oder hatte gar kein Interesse an Lernen? Ist die Kapazität gar nicht da? Oder will das Kind lernen? Will der Mensch lernen? Aber er schafft es nicht. Aber er gibt sich Mühe. Und der andere sagt also, ich will nicht lernen. Einzelunterricht, mir egal. Ich renne davon, raus aus dem Klassenzimmer. Tschüss, ihr seht mich nicht mehr. Man weiß nie, wo er ist. Und das andere sitzt da, gibt sich Mühe, will etwas machen, aber man bekommt Mitleid, weil es merkt, es gibt sich so viel Mühe, aber es klappt einfach nicht. Das sind andere Typen. Nicht nur homöopathische Arzneien, aber auch miasmatisch anders. Und manchmal können wir nur so einsteigen mit antimiasmatischen Mitteln. Aber meistens und zum Glück können wir den anderen Weg wählen, den individuellen. Und das ist für mich immer viel schöner, als wenn wir auf der anderen Version starten müssen.
Ja, wenn man dann gerade näher am Patient ist, ne? Ja, verstehe ich.
Ja. Und das ist halt das Problem bei Kindern mit Beeinträchtigungen. Sie können uns oft nicht viel sagen. Da sind wir angewiesen auf die Eltern, auf die Betreuer, Lehrer, die uns ein bisschen mehr Infos geben können. Aber bei kleinen Kindern, Babys, da ist meistens, ja, gute Beobachtung gefragt.
Sehr gut. Also ich finde, da haben wir einen schönen Überblick bekommen und nochmal ein schönes Update auch von dem Projekt. Allgemein ist ja die Miasmatik in der SEI sehr ein zentrales Fundament, ne? Wie siehst du das in der Praxis? Du hast ja jetzt auch wieder neue Anfänger bekommen. Wie ist das so? Wie sehen die den Nutzen in der Praxis, wenn wir da, ich finde es immer wieder spannend, wenn wir selber sind ja so in unserer Bubble, dass das Ding ist ja völlig klar. Also so, wie siehst du das? Wie ist so die Akzeptanz, wenn so jemand neu in die Praxis kommt, bei euch oder als Therapeutin, als Studentin, ehemalige, da sich so in diese Miasmatik reinzufuchsen? Geht das eher leicht, findest du, oder hast du Gefühl, das ist eher ein schwieriger Prozess, so von deinen Beobachtungen?
Ich denke, wenn man von Anfang an damit beginnt, eigentlich schon am Anfang vom Studium, vom Unterricht, dann wächst man hinein. Weil es ist schon ein anderes Konzept, dass wenn wir das nicht kennen, dann kann es manchmal auch ein bisschen Angst machen. Und Dr. Hughes hat in seinem Buch Reise einer Krankheit die Miasmen sehr schön beschrieben. Auch eine schöne Auflistung gemacht, wo gewisse Erkrankungen auch einsortiert werden können. Und manche sehe ich auch, dass Menschen ein bisschen Angst haben, das zu lesen oder zu studieren, weil wenn meine Eltern das hatten, heißt das dann, dass ich das auch alles habe. Da kann ich dann sagen, nein, zum Glück nicht. Weil es ist nicht automatisch, dass die Liste immer länger wird, je mehr Generationen von Erdenbürgern wir da sind. Aber es geht um das Verständnis oder auch eine gewisse Offenheit zum Akzeptieren. Okay, das ist da, das sehe ich. Auch die Beobachtung zu schulen, oder? Ich denke, das ist ein Punkt, den wir in der Praxis auch immer wieder versuchen, im Unterricht versuchen, die Beobachtung zu schulen, dass es nicht nur ein abgeschlossenes Kapitel ist, sondern ein Teil, ja, vom Leben. Ich würde so sagen, es ist ein Teil vom Leben. Wir verstehen uns selber besser. Es hilft uns auch, die Menschen besser zu verstehen. Darum ist es, Ja, wie Dr. Seuss immer wieder gesagt hat, du musst die Homöopathie und die Miasmen lieben. Dann wird sie zu einem wertvollen Instrument für dich und für die Therapie, also für die Behandlung. Es ist nicht ein abstraktes Wissen. Das versuchen wir auch in der Praxis oder im Unterricht immer wieder lebendig zu gestalten. Es geht nicht darum, um sich lustig zu machen über etwas, sondern dass wir es speichern können, dass wir es anwenden können.
Ich habe die Miasmen, und das wäre der letzte Punkt, mit dem ich gern mit dir drüber sprechen würde. Ich habe den Miasmen so richtig, richtig, ne, selber als Therapeut in Goa das erste Mal richtig verstanden. Und diesen praktischen Nutzen. Ich habe seither da viel drüber nachgedacht. Auch jetzt, wo wir im Krebskongress nochmal den Dr. Pradeep da hatten, der zwar keine großen miasmatischen Sachen erwähnt, weiß nicht, ob er damit schafft oder nicht, spielt auch keine Rolle jetzt für das, was ich sagen wollte. Aber ich habe damals in Goa, wo ich das gesehen habe, habe ich das erste Mal verstanden, was für eine Abkürzung in Anführungsstrichen also nicht nur zum Mittel finden, das ist ja der praktische Nutzen für uns als Therapeut vielleicht, sondern was für einen direkten Nutzen das haben kann, den Mensch auch schnell zu erfassen. Also das habe ich immer wieder faszinierend gefunden. Und ich habe oft überlegt, warum sich die Miasmatik eigentlich, wenn man so schaut, ne, die großen Strömungen in der Miasmatik kommen alle aus Indien. Also mal abgesehen jetzt von Amerika natürlich kennt, ne, aber so die richtig großen Strömungen sind ja nicht aus Europa gekommen nachher, sondern eben aus Amerika und dann die großen Miasmen-Konzepte, die wir heute haben, jetzt die modernen sind, wie Jhaka und Shankaran und im Prinzip ja auch die Miasmatik, die wir jetzt haben, ist zwar von Kent natürlich so angedacht, aber hat sich ja dann über Indien hierher zu uns verbreitet sozusagen. Ich habe überlegt, und das ist so ein bisschen auch ein Gedankenspiel, was wir vielleicht mal beide machen können, ich habe überlegt, ob das nicht auch sich deswegen in diesen Bereichen so durchgesetzt hat, in den Ländern dort, weil es eben dort auch eine Anamnese braucht, die schnell funktioniert. Weißt du, wie ich das meine? Wenn ich 2 Stunden Zeit habe und hinterher 3 Stunden repertorisieren kann, dann ist es vielleicht gar nicht nötig, also jetzt mal für die Arzneimittelfindung zum Beispiel, eine schnelle miasmatische Einteilung zu machen. Also wofür soll ich es brauchen? Klar, für den ganzen Fallverlauf und so weiter, da kann ich das dann wieder nehmen oder für miasmatische Absonderungen zu klassifizieren und so weiter. Aber in der Anamnese, ne, wenn ich so mit unseren Kollegen rede aus Deutschland und so weiter, die verwenden das in der Anamnese als Fragetechnik praktisch gar nicht. Ne, während bei uns es ja sogar oft ein Einstieg ist. Sie erstmal denken, okay, ist der wirklich psorisch, so wie er aussieht, oder steckt da vielleicht noch mehr drin? Und ich habe überlegt, ob das deswegen sich sozusagen in Indien so stark auswirkt, weil es natürlich eine extreme Abkürzung ist. Also ich erinnere da an einen Fall, wo wir hatten extreme Deformitäten bei einer Frau. Und ja, die Finger sind in die falsche Richtung abgestanden, so stark war das, ne? Und Dr. Düss ist halt gerade hingegangen, hat gesagt, ja, guck, das ist syphilitisch, dann guckt die unzufriedene Gesichter, das Kali-C. Ich denke, okay, what? Ne? Das war dann mein erstes Mal in Goa. Das war ja sowieso, man hängt ja sofort ab und denkt, wieso ist das Kali-C? Und dann ist er ja inzwischen, ich weiß, das hat er ja früher nicht gemacht, aber in meiner Zeit, dann in Indien, ist er ja wenigstens so nett gewesen und hat gesagt, komm, ich frage noch 3 Symptome. Glaubst du es mir sonst nicht? Ne? Also nicht ich persönlich, ne? Sondern dann hat er gefragt, und wie ist mit Schwitzen, Rückenschmerz, stechend, okay, Blähungen nach dem Essen, okay, wie ist daheim mit den Kindern, Ängste, okay, ciao, Kali-C ist jetzt klar. Aber er hat sich ja schon noch 2 Sachen gemacht. Und ich glaube oft, wenn ich 100 Patienten am Tag habe und eben nicht Zeit habe für 2 Stunden Anamnese und 4 Stunden Repertorisation, ich übertreibe ein bisschen, sorry, ist mein Stil, will sich niemand angegriffen fühlen davon, ne? Du hast ja auch gesagt, wir haben lieber das Individuelle, ne? Wir haben nicht gern diese 2 Minuten, ah ja, komm, sieht wie Kali-C aus und tschüss. So arbeiten wir ja alle nicht. Aber die Miasmen, dass sie sich dort entwickelt haben, dass das eben diese Abkürzung ist, hast du auch das Gefühl, das hat sich deswegen so verbreitet? Oder hast du eine andere Theorie, warum das gerade in Indien so stark ist?
Ja, ich denke, Zeit ist sicher ein Teil, aber ich denke auch, wenn wir schauen, in Indien, gerade wenn wir die Menschen betrachten, auch letztes Jahr wieder, in Europa haben wir sehr viel Möglichkeiten zum früh schon zu operieren. Oder Hasenscharte und so weiter, Zahnfehlstellungen, Ohren, die riesig sind und so weiter. Oder selbst, wenn ich sehe jetzt im Vergleich zu Indien, Körperbehaarung wird bei uns gewachst. Vieles wird entfernt. Ich denke, wir hatten auch in Europa ganz andere Schönheitsideale und Möglichkeiten als lange auch in Indien oder heute noch zum Teil verfügbar sind. Die Menschen haben einfach schlichtweg kein Geld dafür. Oder wenn wir sehen, und das ist natürlich der große Erfahrungsschatz von Dr. Hughes mit seiner langen Praxis, diese Tausende von Patienten, die er gesehen hat, und gesagt, okay, schau, diese Behaarungsneigung bei Kindern oder jungen Mädchen, schon dick, schwarz behaarte Arme oder Rücken, vieles wird bei uns schon entfernt. Wir müssen es nachfragen. Und in Indien sieht man das oder auch in anderen Ländern, wo einfach weniger Geld zur Verfügung ist, dann ist das viel offensichtlicher. Und das sind so Einstiegspunkte, oder, die uns Dr. Simedi gelehrt hat, schau, diese Symptome, diese Punkte, diese Behaarungsneigung, die Haare kommen bis da hinunter, oder ja, 20-jähriger junger Mann und die Haare sind schon fast weg. Da, das hat er uns immer wieder gezeigt, wo die Miasmen da passen. Und natürlich, wenn wir mit dem einsteigen können, das hilft uns auch bei einer akuten Erkrankung. Du hast vorhin die Deformitäten erwähnt, dieses syphilitische Miasma. Und wenn wir einen Patienten haben im Notfall, der kommt mit Halsschmerzen, gestern angefangen und heute sind die Tonsillen alles schon blau-rot geschwollen. Mal das Gefühl, oh, das geht tief Richtung Abszess und so weiter, dann wissen wir, da braucht es irgendetwas auch, das uns hilft, diese massive Schnelligkeit von dieser Erkrankung zu behandeln. Und da sind die Miasmen eine gute Hilfe. Und die Entwicklung, ja, ich denke, es ist für mich ein Grund, oder, dass es dort viel sichtbarer wird. Wir haben bei uns auch schon diskutiert, haben vieles wird, Haare werden entfernt, es wird operiert, es gibt Schönheitsoperationen, alles Mögliche. Das findet dort noch viel seltener statt. Es kommt auch, aber es ist immer noch viel seltener als bei uns. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum, dass die Miasmen dort viel mehr gelebt oder gebraucht werden als bei uns in Europa.
Ja, spannende Idee. Ja, gefällt mir auch. Super, vielen Dank. Ich finde, da haben wir nochmal eine schöne Ergänzung gehabt. Wenn dir nicht noch was ganz wichtig ist, dann können wir schon abmoderieren. Oder findest du noch was erwähnenswert über Miasmen?
Eben, wir haben gesagt, was macht mir Spaß? Ich finde es schön, wenn wir die Miasmen leben können. Wirklich brauchen. Und für mich ist es schön, Miasmen ist ein Teil vom ganzheitlichen Konzept. Und der Mensch, wir haben unseren Rucksack, den wir mitnehmen von früher. Und den können wir zum Teil selber entleeren, ausladen. Aber gewisse Dinge geht nicht so einfach. Und da hilft uns die Homöopathie dabei.
Schön. Super Abschlusswort, habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Wünsche dir noch ganz einen
Danke
schönen
dir.
Abend. Und an alle Zuhörer, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Miasmen-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen, da auch mit so vielen Experten reinzutauchen in das. Und dann werden wir wahrscheinlich noch eine kleine Zwischenepisode haben. Dann startet nämlich schon unsere Frauenreden über Frauenherbst, wo ich sagen kann, wir haben tatsächlich einige interessante Leute gehabt, die von extern kommen, dass wir nicht nur Homöopathen reden mit Homöopathen über Homöopathen, sondern dass wir auch wirklich noch ein paar externe Themen haben und Frauen, die von ganz außerhalb reden. Da bin ich sehr gespannt, habe noch nicht alle aufgenommen, aber Da freue ich mich auch. Wir haben ja sehr viele Homöopathinnen schon gehabt und einige werden natürlich auch kommen. Aber ich habe gedacht, wir nehmen nicht nur Homöopathinnen. So wünsche ich euch auch viel Spaß dann im Frauenherbst, wenn alle Frauenthemen nochmal durchgehen. Und wenn alles klappt, wird Frau Hughes auch dabei sein und Frau Keller. Also dann werden wir auch wieder jemanden von der SAI haben. Vielen Dank, Stefan. Alles Gute. Bis bald.
Danke dir, Marvin, und euch allen eine gute Zeit und viel Spaß bei den
Danke.
weiteren Folgen.
Tschüss.
Tschüss.